schönen guten Morgen und frohes neues Jahr, wem ich das noch nicht, oder gesegnetes neues Jahr eigentlich, ja, ne? Wenn ich das noch nicht persönlich sagen konnte. Schön, dass wir so viele sind hier im Neujahr. Und ja, neues Jahr, sagt es schon, es beginnen eigentlich hoffentlich neue Dinge auch im Geistlichen. Und es ist immer eine gute Gelegenheit, der Jahreswechsel. Ich hoffe, ihr habt sowas gemacht, mal über das letzte Jahr nachgedacht. Was lief gut, was lief nicht so gut? Was wünscht ihr euch für dieses Jahr? Was habt ihr für geistliche Ambitionen auch? Und ich möchte euch natürlich in das mit reinnehmen, was wir als Kirche als Ambitionen haben. Wir beginnen mit einer neuen Predigtreihe. Die trägt den Titel Die erweckte Kirche. Das ist so unsere Vision für unsere Kirche. Und die nächsten 4 Sonntage werden sich darum drehen. Die erweckte Kirche betet gemeinsam. Sie betet mutige Gebete. Das wird Jessica machen. Heilt die Kranken. Das wird ein Heilungsgottesdienst sein. Und dann hat eine Vision. Das ist dann unser Visionssonntag. Und ja, da möchte ich euch gerne mit reinnehmen. Würdet ihr gerne hören, was der Herr sich da so gedacht hat? Hm. Auch die letzte Reihe, ja? Okay, die erweckte Kirche betet gemeinsam, erster Teil also. Da müssen wir natürlich zuerst mal klären, was ist denn überhaupt eine erweckte Kirche? Ja, da könnte ja jeder so seine eigene Definition rausholen. Und wir halten uns ja immer dran, was sagt Gott? Wie definiert Gott das? Was sagt die Bibel dazu? Und wir haben in dem Sinne eine Definition für eine erweckte Kirche, die finden wir nämlich in der Apostelgeschichte, und zwar im Kapitel 2, die Verse 41 bis 47. Und da lese ich mal vor. Die nun sein Wort aufnahmen, das war nach einer Predigt von Petrus, ließen sich taufen. Es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan zu der ersten Kirche, der ersten Gemeinde in Jerusalem. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle Gläubiggewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Das ist die Definition für eine erweckte Kirche. Das war nämlich die erste Kirche, wo die Christen, die haben teilweise Jesus noch persönlich erlebt und die hatten gerade dort die Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes erlebt. Das ist die Geburtsstunde der ersten Kirche dort gewesen. Und das war nicht eine kleine Kirche, sondern wie ihr gehört habt, 3000, und da werden dann immer nur die Männer genannt. Das heißt, es kommen noch Frauen hinzu und die hatten natürlich dann auch noch Kinder dabei. Das waren also ziemlich große Versammlungen, wenn sie sich dann im Tempel getroffen haben und dann eben auch in den Häusern. Aber immer, wenn du über Kirchen nachdenkst, wie sollte das eigentlich sein, dann liest dir das gerne durch. Und wer hier schon länger in diese Kirche geht, weiß, dass wir uns daran orientieren, dass unter anderem in diesem Text, aber auch in anderen Texten deutlich wird, dass Gott für jeden Christen 5 Aufträge hat, die er leben sollte und die auch jede Kirche hat. Und wenn wir in diesen 5 Aufträgen leben, dann leben wir in Erweckung. Und genau diese 5 Aufträge findet man in diesem Text. Und damit möchte ich einmal mit euch durchgehen, um dann zu der großen Conclusion zu kommen, warum es sich lohnt, dafür zu beten. Der erste Auftrag ist der der Gemeinschaft. Der Heilige Geist, wie wir auf der nächsten Folie sehen, da seht ihr das nämlich, sie verharrten aber in der Gemeinschaft. Die Gläubiggewordenen waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot. Da kannst du sehen, sie haben Gemeinschaft gelebt, die von einer radikalen Liebe zueinander geprägt war. Der Heilige Geist hat eine Liebe für die Geschwister angezündet. Und ich weiß es noch selbst, als ich mich bekehrt habe und Christ wurde, ich komme das erste Mal in so eine Gemeinde rein, damals in Braunschweig war das auch eine evangelische Freikirche, eine Pfingstgemeinde, und stand auf einmal im Gebetskreis mit Omas. Ich hatte noch lange Haare und eine Lederjacke an und dachte, das ist ja jetzt krass hier, aber die glauben auch an Jesus wie ich und das sind jetzt hier meine neuen Geschwister. Und das ist einfach das Wunder, das Gott schenkt, über die Generationen und auch über Kulturen hinweg. Du kannst, wenn du neugeborener Christ bist, kannst du es so eindrücklich erleben, wenn du in ein anderes Land fliegst und du triffst dort Christen, du fühlst dich sofort mit denen verbunden, obwohl du die überhaupt nicht kennst. Wenn ich in Amerika einen Christen treffen würde, der sagt, I believe in Jesus, ich würde ihm sofort mein Portemonnaie geben und glauben, dass er mir das nicht klauen würde, weil das einfach jetzt ein Bruder, eine Schwester ist. Das kann natürlich auch mal daneben gehen, sowas gibt's auch. Aber in der Regel ist es so, dass du wirklich eine solche Verbundenheit untereinander hast, dass so eine Liebe da erweckt worden ist. Und sie, wie wir da lesen, sie verharrten in der Gemeinschaft. Das deutet etwas an von Kontinuität. Es wurde zu ihrer Gewohnheit, gemeinsam Zeit zu verbringen. Also nicht sporadisch und bei denen auch nicht nur einmal die Woche, sondern die haben sich täglich getroffen. Das war natürlich auch eine etwas andere soziale Situation. Aber die haben eine solche enge Gemeinschaft gepflegt, die war von Gottes Liebe angetrieben. Und das muss genial gewesen sein. Und sie haben damit gelebt, was Jesus gesagt hat, unter der Liebe untereinander, daran wird man euch erkennen. Und das dürfen wir ja auch immer wieder erleben, dass Menschen, die noch gar nicht an Gott glauben, kommen in solche Gemeinden wie uns hier, wie wir hier, und sagen, also irgendwie, wie ihr hier miteinander umgeht. Ja, also wir haben schon gehört, wie Leute bei unserem Sommerfest waren und sagten, also wie ihr hier in der Schlange steht und miteinander redet, das kennen wir so nicht. Ja, für uns ist das normal, liebevoller Umgang miteinander, aber für Außenstehende ist das manchmal schon ja wirklich was Erstaunliches. Und sie hatten alles gemeinsam, sie waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Das heißt, sie kannten einander und kannten auch die Nöte des anderen, der anderen, und haben sich großzügig geholfen. Das war wirklich Liebe untereinander. Und sie verharrten einmütig im Tempel, und das war ein ganz wichtiges Gemeinschaftsmerkmal. Sie haben eine ganz starke Einheit gelebt. Und Einheit bedeutet nicht nur, es ist kein Streit da, sondern Einheit bedeutet, sie hatten eine Vision für ihre Kirche und sie haben ihre Herzen reingehalten von Härte und Bitterkeit. Und deswegen ist das auch das Erste, was vom Teufel, den es ja auch gibt, angegriffen wird, nämlich die Einheit einer Kirche anzugreifen, weil dann weiß er, dann wird sie geschwächt. Und wir hatten ja vor einigen Wochen hier Pastor Michael Mierich, der eine prophetische Begabung hat, und der hat zwei Sachen in unsere Kirche reingesprochen. Das erste ist Einheit. Achtet auf eure innere, seelische, geistliche Einheit, weil wenn die angegriffen wird, dann gehen Dinge kaputt, die Gott sich eigentlich ganz anders gedacht hat, nämlich wo er stark wirken möchte. Und damit wir Einheit eben nicht nur hier im Gottesdienst, wo man sich anlächelt, erleben, steht hier ja auch, sie brachen zu Hause das Brot. Das heißt, dort haben wir schon die Grundlage dafür, dass eine gesunde, erweckte Kirche Kleingruppen braucht. Deswegen haben wir natürlich auch welche, damit man sich zu Hause eben treffen kann. Und das ist so wichtig, damit du Kirche als Familie erleben kannst. Weil Kirche kann auch zu einer großen Versammlung werden, ja, aber damit eine Kirche wächst, immer mehr dazukommen, und man trotzdem noch diese Liebe untereinander wahrnehmen kann, braucht es Kleingruppen. Und deswegen ist immer wieder hier, ja auch sonntags, wie wir es hatten, die Einladung dazu, schließ dich einer Kleingruppe an, damit du in diese Form von Gemeinschaft überhaupt reinbekommst. Gottesdienstbesuch ist super, das ist ja auch schon von Regelmäßigkeit bei Ihnen geprägt gewesen, aber um in die Tiefe der Gemeinschaft reinzukommen, ist es wichtig. Und die Frage ist an dich jetzt, ist das ein Bild, ein Teil des Bildes von Kirche, was dich anspricht? Findest du das gut? Oder könnte das sogar Begeisterung bei dir auslösen? Dann lade ich dich ein im Namen von Jesus. Lass dich integrieren und trage zur Einheit deiner Kirche bei. Vielleicht bist du ja heute auch zu Gast, bist sonst in einer anderen Kirche. Ja, dann trage dort zur Einheit bei und lebe die Gemeinschaft, die Gott uns vorgelebt hat. Das ist nicht zu unterschätzen. Das ist ein Teil einer erweckten Kirche, dieser Auftrag Gemeinschaft. Dann kommt der zweite Auftrag, nämlich der der Jüngerschaft. Das bedeutet, dass wir von Gott verändert werden, ihm ähnlich zu werden. Das müsste die nächste Folie sein, oder? Sie waren erweckt dafür, von Gott zu lernen und verändert zu werden. Da lesen wir nämlich, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und es kam über jede Seele Furcht. Was hat das mit Jüngerschaft zu tun? Was hat das damit zu tun, Gott ähnlicher zu werden? Gott verändert uns durch sein Wort. Durch die Lehre aus seinem Wort werden wir verändert. Das heißt, die ersten Christen kamen auch hier wieder regelmäßig zusammen, um das Wort Gottes zu hören. Sie haben darauf geachtet, belehrbar zu bleiben. Das ist auch ganz, ganz wichtig für Erweckung. Nicht starr zu werden, sondern belehrbar zu bleiben durch das Wort Gottes. Weil das Wort Gottes ist lebendig und es belehrt dich über deinen Umgang in deiner Ehe, in deiner Familie, über deine Disziplin auf der Arbeit, ja, in den Umgang in der Kirche miteinander. Gesunde Lehre ist eine Grundlage für eine Erweckung, für eine erweckliche Kirche. Und da ist es wichtig, dass man sich in eine Kirche integriert. Und da heißt es ja, dass sie sich der Lehre der Apostel unterstellten im Grunde genommen. Und das ist so wichtig, dass man sich einer Lehre unterstellt und sagen kann, das ist das, womit ich mich eins mache. Das ist gesunde Lehre. Und deswegen gibt es ja auch Bibelschulen, theologische Seminare, auch Kirchenbünde, die bestimmte Dinge gesagt haben. Das ist etwas, woran wir glauben. Wir kennen das apostolische Glaubensbekenntnis, das ja auch aus dem Neuen Testament im Grunde genommen stammt. Ja, wo eben gesagt wird, das ist das, was wir als Christen glauben. Und das ist wichtig, sich da zu integrieren. Und dann heißt es, es kam über jede Seele Furcht. Was soll das dann heißen? Das hatten sie jetzt alle Angst? Nein, das bedeutet, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Ja, wir betonen ganz stark die Gnade und die Liebe und das ist auch die absolute Grundlage. Aber die ersten Christen wussten auch, dass sich immer wieder etwas einschleichen kann ins persönliche geistliche Leben, wo wir, sagen wir mal, Gott einen guten Mann sein lassen und Dinge so handhaben, wie wir das handhaben. Und sie wussten, nein, Ehrfurcht vor Gott und dem, was er in seinem Wort sagt, ist so, so wichtig. Und das ist etwas, was eine erweckte Kirche braucht, dass die Lehre uns Gottes Güte, seine Gnade, aber auch seine Wahrheit immer wieder darlegt. Und Jesus ist gestorben dafür, dass wir Veränderung erleben durch sein Wort, dass wir so leben und lieben, wie er liebte. Das ist es, worum es geht bei Jüngerschaft, dass wir ihm ähnlicher werden. Und das ist das, wobei Kirche jedem von uns helfen will, dass wir ihm ähnlicher werden. Und die Frage ist, möchtest du das? Oder gilt für dich der Werbespruch aus den 70er Jahren, ich darf so bleiben, wie ich bin, du darfst. Ich darf so, das ist eine, ich glaube, eine Werbung für eine Margarine gewesen oder so. Also, wenn man die gegessen hat, konnte man trotzdem reinhauen und blieb im Gewicht gleich, so. Und so ist es mit unserem Charakter aber nicht. Sondern Gott möchte, er liebt uns, aber er liebt uns so sehr, dass er sagt, ich möchte nicht, dass du bleibst, wie du bist. Und deswegen möchte er uns verändern durch sein Wort und seinen Geist. Und das führt dann unweigerlich dazu, dass wenn man so erweckt ist, dass man nicht nur so liebt wie Jesus, sondern dass man auch so dient wie Jesus. Und das ist der dritte Auftrag, nämlich der zu dienen. Weil Jesus sagt ja, du sollst deinen Herrn und deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Und wer seinen Nächsten liebt, der dient ihm auch. Das heißt, eine erweckte Kirche wird voll sein von Christen, die gerne dienen. Denn wir lesen auf der nächsten Folie, und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Das heißt, sie haben nicht nur gesagt, oh, du tust mir aber leid, dass du nichts hast, sondern ich liebe dich und deswegen diene ich dir in diesem Falle mit dem persönlichen Besitz. Jetzt war das natürlich eine sozial gesehen völlig andere Situation, als wir sie heute haben. Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, auch in einem Sozialstaat, wo man sogar ein Anrecht darauf hat, von der sogenannten Solidargemeinschaft versorgt zu werden. Das würde für uns auf uns heute übertragen bedeuten, ich gebe natürlich auch Teil meines Besitzes, indem ich mich hier einbringe und hier in die Gemeinde reinspende. Aber für uns bedeutet das, dass wir unsere Begabung, unsere Zeit, unsere Kraft oder eben auch unser Geld geben, damit die Kirche Gottes gebaut werden kann, die wiederum anderen Menschen hilft und dient. Und Jesus hatte die Herzen der ersten Christen so geöffnet, dass sie nicht nur ja, ihre eigenen Bedürfnisse voranstellten, sondern dass sie sich selber hingaben und dadurch anderen gedient haben. Und da ist auch wieder die Frage an dich. Glaubst du, das ist ein erstrebenswertes Merkmal auch unserer Kirche oder der Kirche, wo du herkommst oder wo immer du jetzt auch zuguckst? Dann fängt es damit an, dass natürlich auch du ein dienendes Herz entwickelst und von dem gibst, den anderen nämlich mit deinen Begabungen dienst, die Gott dir gegeben hat. Dass wir eben gemeinsam Gottes Kirche bauen. Gott hat uns Gaben geschenkt zum Aufbau anderer, nämlich deiner Geschwister und auch Menschen, die noch nicht hier sind. Und das ist es, was es bedeutet, dass wir eine dienende Kirche sein wollen. So, das waren die ersten drei Aufträge, also Gemeinschaft, Dienst und Jüngerschaft. Und jetzt kommt der vierte Auftrag, nämlich Evangelisation. Die ersten Christen hatten eine Liebe für verlorene Menschen. Wir lesen auf der nächsten Folie. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Das heißt, sie haben das Evangelium verkündet und Menschen kamen dazu und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. 3000 Seelen sind zum Glauben an Jesus gekommen. Das heißt, die ersten Christen haben sich nicht durch Menschenfurcht, Frust oder Gleichgültigkeit davon abbringen lassen, anderen Menschen von Jesus weiterzusagen. Das ist ein so starkes Merkmal einer erweckten Kirche, dass sie sagt, wir wollen uns nicht nur um uns selbst drehen, denn wir haben ja wunderbare Gemeinschaft, wir werden wunderbar von Jesus verändert, er setzt uns frei zu dienen, sondern wir möchten, dass auch andere Menschen Jesus kennenlernen. Und da heißt es, geschahen viele Wunder und Zeichen. Das heißt, Kraftwirkung des Heiligen Geistes, Geistesgaben waren unter ihnen total normal. Das ist auch ein Kennzeichen einer erweckten Kirche, dass das einfach geschieht. Deswegen ist es ja auch Teil der Predigtreihe da. Und die Frage an dich ist, brennt dein Herz noch dafür, brennt es dafür, Menschen zu gewinnen und auch Übernatürliches zu erleben? Und wenn du sagst, das hat mal gebrannt, dann weißt du, dass du Erweckung brauchst. Und das Schöne ist, der Heilige Geist will dir das immer wieder neu schenken. Und das war jetzt im Grunde genommen nur eine riesenlange Einleitung für den eigentlichen Punkt der Predigt. Wenn wir diese vier Aufträge erleben wollen, leben wollen und erleben wollen, den Segen der Gemeinschaft, den Segen verändert zu werden, den Segen, die Gaben zu investieren und den Segen, andere Menschen zu Jesus zu führen, dann brauchen wir in erster Linie eine innige Beziehung zu Gott, die von Gebet geprägt ist. Und das ist dann der Grundlageauftrag, nämlich der Auftrag der Anbetung. Und auf der nächsten Folie sehen wir, wie sie das gelebt haben. Sie verharrten aber im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot. Und sie lobten Gott. Das heißt, wenn sie im Tempel oder zu Hause zusammenkamen, haben sie Gott gelobt, sie haben gebetet, sie haben das Abendmahl genommen. Das waren alles gute Gewohnheiten, die sie entwickelt hatten, dass sie das regelmäßig gemacht haben, auch wenn sie mal keine Lust hatten. Denn die Bibel sagt uns, das waren ganz normale Menschen, die genauso von schlechte Dinge im Leben erlebt haben, die angefeindet wurden, die Lustlosigkeit empfunden haben und die sich so festgelegt haben, wir wollen die Beziehung zu unserem Gott pflegen durch diese Dinge. Das heißt, sie haben täglich, das war dort in der sozialen Situation eben auch möglich, aber sie haben eben regelmäßig Gott gelobt. Sie haben Gottes Gegenwart erlebt und das ist das Entscheidende. Gottes Gegenwart wirkt in dir, die Lust und die Freude, all diese anderen Aufträge zu leben. Wenn du die anderen Sachen gehört hast, Dienen und Evangelisation, wenn ich das schon wieder höre, dann ist die Grundlage nicht dafür, dass du dich jetzt zusammenreißt, sondern dass dieser erste Auftrag der Anbetung ganz neu in dir aufleben darf, nämlich, dass du begeistert bist von Jesus. Und das geschieht, wenn du ihm begegnest im Gebet. Und ich hatte in der Vorbereitung ein ganz interessantes Bild bezüglich dieser Predigt beziehungsweise dieses Auftrages jetzt. Und zwar habe ich jemanden gesehen, der hat immer versucht, einen Stein, einen großen Felsstein, einen Berg hochzudrehen und hochzurollen. Und der rollt immer wieder runter. Woher kennen wir das? Sisyphus, genau, das ist aus der griechischen Mythologie die Geschichte von Sisyphus, der verurteilt wurde, diesen Stein immer hochzurollen und er rollte immer wieder runter. Bloß in meinem Bild, das ich auf einmal hatte, und ich sah das als Bild für uns als Kirche, wir versuchen ganz viel, wir versuchen zu evangelisieren, wir versuchen zu dienen, zu helfen, ja, wir rollen den Stein immer hoch und dann rollt er wieder runter. Und gerade als er wieder runtergerollt war, kam auf einmal Jesus. Und sagen wir mal, ich war das zum Beispiel, wir als Kirche, wie auch immer, und auf einmal fing er an, den Stein hochzurollen. Und er hat ihn dann über die Klippe gebracht und dann ist der Stein nicht runtergefallen. Das heißt, er hilft uns in den Lasten, die das Leben und auch die Aufträge Gottes zu evangelisieren, wo Menschen einen zurückweisen, kann auch zu einer Last werden. Aber Gott will uns helfen, diese Aufträge zu leben. Und das geschieht, wenn wir ihn einbeziehen in alles, was wir tun. Ob wir nun unsere Kinder erziehen wollen oder die Kirche bauen wollen, wir sollen und müssen Jesus einladen, uns zu helfen. Und das tun wir durchs Gebet. Und deswegen ist die Frage an dich, wie geht es dir in deiner persönlichen Beziehung zu Gott? Ist die durch Gebet geprägt? Gibt dir diese Beziehung Inspiration und Freude? Ja, man kann ja unterscheiden zwischen religiösen Übungen und geistlichen Übungen. Religiös ist, wenn man es aus Pflicht macht, so wie die Moslems 5-mal am Tag beten. Eine geistliche Übung ist es, wenn man sich sagt, ich will das von ganzem Herzen, ich liebe Gott und ich will auch ein Opfer bringen und eine Disziplin entwickeln, aber ich mache es nicht aus Zwang oder aus Angst vor Strafe. Und vielleicht kann es aber auch sein, und das wäre jetzt nicht besonders ungewöhnlich, wenn man auch gerade lange schon als Christ dabei ist, dass man dessen auch müde geworden ist. Und deswegen haben wir etwas vorbereitet, um dir zu helfen. Und das sehen wir auf der nächsten Folie. Tada! Deswegen habe ich die ganze Zeit gepredigt, nur für diese Folie, die jetzt gekommen ist. Wir möchten uns gegenseitig helfen, neu zu lernen, zu beten oder es praktisch zu tun, für uns persönlich, aber auch als ganze Kirche. Das heißt, ab dem 13., wie ihr da rechts seht, das sind bis 24., das sind 24, das sind 14 Tage. Nee, also auf jeden Fall sind es 10 Tage des Gebets. Nämlich, wie ihr lest, immer von Montag bis Freitag, 6 Uhr morgens bis 7 Uhr morgens. Und das war so interessant. Wir hatten das schon geplant als Kernteam. Dazu gehören ja Jutta, Manuela, Claudia, Jessica und ich und Miriam. Und wir hatten geplant, wir wollen ins Gebet investieren. Und danach kam dieser prophetische Pastor Michael Mierich und sagte im Grunde genommen zwei Botschaften für uns, Einheit und Gebet. Und zwar mehr Gebet, eine Schippe drauflegen. Und er sagte auch so, vielleicht ist das auch der Grund, warum viele Dinge noch nicht zum Durchbruch gekommen sind. Und da musste ich jetzt gestern, als ich gebetet hatte, an diesen Stein denken, der mir runterrollte. Durch Gebet wird es Durchbrüche geben. Und das ist etwas, zu was Gott uns ja einlädt und herausfordert. Und die besten Prophetien sind die, die das bestätigen, was vorher schon in deinem Geist war. Und er hat das bestätigt, was wir vorher schon geplant hatten. Und das wird eben so sein, dass wir uns hier versammeln werden. Wir werden Lobpreis haben, wir werden einen Input haben, wir werden eine Zeit des persönlichen Gebets haben. Wir werden in dieser Zeit des persönlichen Gebets die Möglichkeit geben, dass ihr, ab nächste Woche werden wir Gebetskarten hier verteilen, wo du persönliche Anliegen aus deinem Leben oder was auch darüber hinausgeht, aufschreiben kannst. Und die werden dort in diesen 10 Tagen dann durchgebetet. Die werden wir dort hinlegen. Jeder kann, wenn er will, sich eine Karte nehmen und für dieses Anliegen, das vielleicht du aufgeschrieben hast, beten. Du kannst es mit deinem Namen aufschreiben, du kannst es anonym machen. Und zum Abschluss werden wir dann auch gemeinsam noch für bestimmte Anliegen an jedem Tag beten, die wir vorher auch bekannt geben werden. Es wird über die Anliegen der Kirche sein oder auch darüber hinaus. Und jetzt sagst du, ja, ist bestimmt nicht schlecht, aber warum muss es so früh morgens sein? Erstens, da haben wir alle Zeit. Vielleicht nicht alle. Ja, wenn du Bäcker bist oder als Krankenschwester einen Schichtdienst hast, keine Frage. Aber in der Regel von 6 bis 7 haben wir irgendeine Zeit. Und natürlich weiß ich auch, wenn Kinder da sind oder viele Kinder, ist es noch unterschiedlich. Aber ich glaube, Suku sagte das letzten Sonntag, dann kümmert sich der Mann eben mal und die Frau wird freigesetzt oder umgekehrt. Das ist das eine. Das zweite ist, weil Jesus das auch so gemacht hat. In Markus 1,35 lesen wir, und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Und das war ja oft auch am See Genezareth. Und ich weiß noch, wie ich vor über 20 Jahren, 25 Jahren, mal in Israel war mit einem Freund. Wir waren am See Genezareth in einem C4M-Haus und dann sagte ich mir, so. Und jetzt werde ich das mal wie Jesus machen. Jetzt bin ich hier am Gesege Nezareth und ich werde morgens, früh morgens, wenn es noch dunkel ist, werde ich genau wie Jesus den Herrn suchen. Ja, und dann wurde ich irgendwann wach und dachte mir, also eigentlich bin ich ja auch im Urlaub jetzt hier so, ne? Und habe das dann nicht gemacht. Damit will ich sagen, ich bin ein Mensch wie du und ich, also wie du. Und jetzt kommt das harte Wort. Es braucht ein Opfer. Es ist ein Opfer, so früh aufzustehen. Ja, aber uns ist doch schon alles geschenkt. Ja, aber trotzdem fordert uns Jesus heraus, den ständigen Kontakt mit ihm zu suchen. Und wenn es nach unserer Lust geht, werden wir das nie machen. Es ist ein Opfer. Und zu diesem Opfer möchte ich euch einfach herausfordern. Und ich kann nur sagen, ich weiß noch, wie ich mal im Gospelforum in Stuttgart war, Dienstagmorgens um 6 beim Frühgebet. Dann waren wir da, haben dann eine Stunde gebetet. Dann war ich noch bei dem Pastorentreffen dabei. Dann wurde da wieder gebetet und irgendwann um 11 sagte ich, Leute, das ist so krass hier bei euch. Ich bin so voll des Geistes. Das ist der Hammer. Und die saßen da alle so, für die war das ja normal. Wir möchten euch einfach segnen damit, wenn ihr hier mit uns zusammenkommt. Und wir werden Lobpreis machen und Input und beten und sonst was. Erstens wirst du verändert durch den Rest des Tages gehen. Und zweitens hoffen wir auch, dass es dir bei dir eine Gewohnheit auslösen wird, zu sagen, Mensch, die 2 Wochen sind leider vorbei, aber ich werde das zu Hause für mich weiterhin praktizieren. Und vielleicht hast du großzügigere Zeitfenster, kannst sagen, das mache ich dann halt um 7, um 8, um 9, um 10 oder nachmittags, wie auch immer. Aber wir möchten uns einfach als Kirche hier zusammenrufen lassen und gemeinsam Gott suchen, damit wir eine erweckte Kirche sind, bleiben oder werden. Das kannst du dir jetzt aussuchen. Und ich habe mal an so einem Frühgebet auch in der Hob in Achim teilgenommen. Auch morgens um 6 bin ich hier eine halbe Stunde Auto noch vorher gefahren, weil ich mir das mal angucken wollte. Und dann komme ich da an und dann sind da Kinder. Um 6 Uhr morgens hatten einige ihre Kinder mitgebracht und die hatten da Lust dabei zu sein. Ich versuche überall jetzt ein bisschen anzupieken, weil jeder sofort innerlich rattern lässt, nee, das geht bei mir, das geht aber bei mir nicht. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. So, und jetzt fragst du dich, ja, aber wo ist denn das schöne Fasten geblieben, was wir sonst immer hatten? Ich vermisse ja das Fasten so schrecklich. Ja, genau. Das wird jetzt auf ganz natürliche Weise integriert, denn es gehört dazu, Apostelgeschichte 13, Vers 2. Eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe. So viele Christen sehnen sich danach, Gottes Führung und Stimme zu hören und zu erleben. Wie wäre es, wenn wir zusammenkommen und beten und fasten? Das machen wir jetzt nicht 10 Tage. Also ich habe mir vorgenommen, ich werde das so machen wie all die Jahre vorher auch. Ich werde von Dienstag 19 Uhr bis Freitag 19 Uhr fasten in der ersten Woche. Da kannst du gerne mitfasten. Du kannst auch kürzer oder länger fasten. Wir haben ja auch gesagt, Fasten muss nicht nur Wasser trinken sein, sondern es kann auch etwas sein, Gemüse oder Saftfasten. Oder wir werden da auch noch beim nächsten Mal Zettel auslegen, verschiedene Anregungen, wie du fasten kannst. Medienfasten ist immer der Hammer. Aber biblisches Fasten bezieht sich schon auf Essen. Und wir haben das jetzt ja so viele Jahre gemacht. Wir gehen einfach davon aus, dass ihr da schon Erfahrung gemacht habt, was ihr sozusagen an Fasten bringen könnt. Es gehört zum normalen und auch erweckten Christsein dazu, fasten zu können. Und da möchten wir als Kirche unserem Auftrag auch nachkommen, euch dazu einzuladen, das mitzumachen. Ich höre so viel über Gebet. Wo ist das Wort Gottes? Ja, das war beim Auftrag Jüngerschaft mit dabei. Aber wir werden das nämlich auch mit integrieren. Wir werden das Wort Gottes integrieren. Und zwar möchten wir euch einladen, dass wir, wenn das da an dem Montag losgeht, wenn du die Folie nochmal machst von Pray First, das sind genau 14 Tage. Samstag und Sonntag jeweils nicht. Das heißt, es sind 10 Tage, wo wir uns hier treffen können. Aber insgesamt 14 Tage. Und wir werden in dieser Zeit, möchten wir gerne mit euch gemeinsam die Apostelgeschichte lesen. Die hat nämlich genau 28 Kapitel. Das heißt, wenn du 2 Kapitel pro Tag liest, liest du jeden Tag etwas über eine erweckte Kirche. Denn darum geht es in diesen 28 Kapiteln, wo berichtet wird, wie der Heilige Geist durch die erste Kirche Dinge gebracht hat, die die ganze Welt verändert haben. Das heißt, wir können uns gemeinsam daran orientieren. Die Inputs werden sich darauf beziehen. Und wir werden es in Form auch, wer das die Möglichkeit hat, einer App machen, nämlich die YouVersion Bibel App. Die Jugendlichen haben die auf jeden Fall. Wenn du die als Erwachsener noch nicht hast, lad sie dir gerne runter. Wir werden dort diesen Bibelleseplan veröffentlichen und dann kommt das Schöne, dann wird auch endlich deine Stimme gehört. Dann kannst du nämlich kommentieren, was dir an diesem Tag wichtig wurde oder welche Frage du hast. Und wir werden die dann natürlich auch beantworten, aber wir können uns gegenseitig inspirieren, zu sehen, was eine erweckte Kirche ausmacht und wie sie dort, was sie gewirkt haben. Und jetzt möchte ich zum Schluss nochmal vorlesen, was der Prophet Michael Mierich da uns hier ja noch gesagt hat. Das waren viele Sachen, aber eine lese ich vor. Und zwar sagte er: Ich glaube, der Herr ruft euch in eine starke Einheit. Ob ihr es mir nun glaubt oder nicht, dieser Raum ist nicht schlecht, aber für das, was der Herr vorhat, wird er zu klein sein, definitiv. Es ist ein wunderbares Gebäude, aber ihr werdet kreativ sein müssen. Ich glaube, als nächsten Schritt, wenn sich das beginnt auszubreiten, was der Herr vorhat, dann könnt ihr leider nicht nur einen Gottesdienst hier haben. Und es wird Schritt für Schritt gehen. Ein Kennzeichen wird diese Gemeinde haben, Gebrochenes wird wieder heil werden, Zerstörtes wird wiederhergestellt werden, Gebundene werden frei werden. Und das geht nur, wenn wir sagen, ja Herr, und hier sind wir, und dafür wollen wir auch beten, dass das wird. Und die Frage ist, ob du da mit dabei bist. Wenn du sagst, auf gar keinen Fall, dann sage ich dir eins, du brauchst Erweckung. Und für alle anderen, die sagen, ja, ich werde mich in irgendeiner Weise beteiligen, sage ich, Halleluja, du bist im Strom der Erweckung drin. Und dann stellen wir uns diesen Fluss rein und dann werden wir sehen, wie der Herr das umsetzt. Aber wir können so ein Wort nicht einfach an uns verstreichen lassen und am Ende des Jahres sagen, komisch, nichts passiert. Ja, wir müssen uns dann auch ein bisschen so verhalten wie die ersten Christen. Und dazu möchte ich euch einladen. Und wir möchten jetzt ein Lied singen, dass das Beste eben noch vor uns liegt. Und das möchte ich gerne gemeinsam mit euch beten nach diesem Lied. Wollt ihr wohl noch mal aufstehen? Ja, ich lade dich ein, schließ mal deine Augen und öffne deine Hände. Als äußeres Zeichen innerlich zu empfangen. Und ich möchte jetzt einfach für dich beten, dass Gott in dir etwas anzündet, was über das hinausgeht, was du bis jetzt lebst oder erlebt hast. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, und erfülle du unsere Herzen mit einer Liebe und Sehnsucht, mehr mit dir zu erleben. Persönlich erweckt zu sein. Wir wollen als Kirche erweckt sein. Es fängt bei jedem Einzelnen an. Und ich danke dir, Gott, Herr, dass du uns ja ein Beispiel gegeben hast im Neuen Testament. Und ich danke dir auch, dass wir von uns aus nicht erweckt sein können. Das schaffen wir vielleicht für einen Tag. Aber um beharrlich, einmütig zu sein, zu dienen, zu lieben, zu evangelisieren und zu beten, da brauchen wir deinen Heiligen Geist. Und ich danke dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du derjenige bist, der Worte lebendig machen kann. Und ich bete, Herr, dass du uns ja begleitest jetzt in diesen nächsten Tagen, wenn wir uns darauf vorbereiten, diese Tage Pray First zu haben. Dass du zu uns redest, Herr, dort, wo wir Dinge möglich machen können, dabei zu sein. Und wenn es nur ein Tag ist, zwei Tage sind, dass wir sagen, hier bin ich Gott, das ist das, was ich geben kann. Und ich danke dir, Gott, dass du niemanden von uns überforderst. Aber du forderst uns heraus, Herr. Und wir wollen das annehmen einfach und das leben und ergreifen, was dein Wort uns zeigt, Herr. Und ich danke dir, Herr, für die prophetischen Worte, die in unsere Kirche reingesprochen hast, Herr. Danke, dass du uns gesehen hast, was wir brauchen, Herr, und dass du zu uns geredet hast. Und ich bete deswegen für diese beiden Punkte, für die Einheit und den Gebetseifer, dass das einfach ganz neu zunimmt, weil es von dir gewirkt wurde, nicht aus eigener Kraft, Herr. Danke, dass es ein Zusammenspiel ist mit dir, Gott. Danke, Herr, dass wir uns auf dieses, ja im Grunde genommen dieses E-Bike raufsetzen. Wir machen einen Schritt, wir einen Tritt und dann kommst du und der Motor springt an. Und ich danke dir dafür, Herr, für dieses Bild, Herr. Danke, Herr, dass du uns hilfst, erweckt zu leben. Und wir danken dir, Jesus, dass du uns erlöst hast von unserer Schuld, dort, wo wir versagen, dort, wo wir ja, Dinge falsch machen, wo wir sündigen, Herr. Danke dafür, dass du uns vergibst und mit uns weitergehst und dass deswegen das gesamte Christsein, das erweckte Christsein, ja eine Freude ist im Inneren, Herr. Und dort, wo Herausforderungen sind, äußerer Art, dass du uns hilfst zu überwinden, Herr. Danke, dass wir mit dir Überwinder sind. Und danke, Herr, dass du Größeres vorbereitet hast in diesem Jahr, als was wir im letzten Jahr erlebt haben, persönlich und als Kirche, Herr. Und ich danke dir, Herr, für deine Gnade, die uns Kraft gibt, die uns leitet und stärkt. Danke für deine Liebe, die durch die Bibel zu uns spricht. Danke, Herr, für die Liebe, die du reingesprochen hast, auch durch diese prophetischen Worte, dass du uns liebst und dass du etwas Großartiges mit uns vorhast, Herr Gott. Ich preise dich darüber, Herr. Und ich bete, Herr Geist, dass du einfach jetzt ein Werk beginnst, zu uns zu sprechen, wie wir an diesen Tagen teilnehmen können, was Teilnahme angeht, was Gebet angeht, was Fasten angeht, was das Bibellesen angeht. Herr, schenk uns eine Freudigkeit, das zu tun, was du uns zeigst, Herr. Ich glaube, dass Gott auch sagt zu einigen, ich werde dich durch diese Tage auch innerlich neu aufrichten. Dort, wo du durch persönliche Herausforderungen ja, gebeugt wurdest, das werden Tage der Erfrischung für dich sein. Und es wird in erster Linie für dich sein, noch bevor du durch dein Gebet für jemand anders ein Segen wärst, wirst du selber gesegnet werden. Ja, wir kommen jetzt zum Ende des Gottesdienstes und ich möchte dich einladen, wenn du noch persönliches Gebet haben möchtest, darfst du gerne hier nach vorne kommen. Wir haben hier mindestens zwei Geschwister, die für dich bereitstehen, um dich zu segnen, auch um Heilung zu beten oder gemeinsam mit dir auf Gott zu hören, was er dir sagen möchte. Ich möchte dazu einladen, wenn du heute neu bist, hier bist, neu bist oder vielleicht auch schon länger kommst. Wir haben heute, wie ja gesagt wurde, Welcome to Church. Das heißt, du darfst gerne hier bleiben und mit uns gemeinsam Mittagessen. Dann komm zu der Welcome Lounge dorthin und wir laden dich ein zum Mittagessen und ja, möchten gerne mit dir ins Gespräch kommen. Alle anderen dürfen natürlich gerne bleiben, um noch Gemeinschaft zu haben, auch beim Picknick. Und ansonsten kommt auf jeden Fall nächsten Sonntag, weil da wird Jessica dann predigen und auch nochmal das Thema der erweckten Kirche vertiefen. Wie ihr gesehen habt, eine erweckte Kirche spricht mutige Gebete, sind wir schon gespannt drauf. Und ja, jetzt bete ich noch zum Abschluss und dann hoffe ich, dass wir uns unten noch sehen. Jesus, ich danke dir für die Begegnung mit dir heute. Danke, Heiliger Geist, für deine Gegenwart. Danke, dass du zu uns geredet hast und danke, dass wir dieses Reden mit nach Hause nehmen dürfen. Ich bete, dass wir es nicht verlieren, sondern dass du weiter mit uns darüber sprichst, Herr. In deinem Namen, Jesus. Amen. Gesegneten Sonntag euch.